Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich werde hier freundlich begrüßt von Knut Nippe mit einem Lachen, der mit mir an einem Tisch sitzt.
An seinem eigenen Tisch wird er von mir freundlich begrüßt. Ja, danke für die Einladung, Walter.
Gerne. Und ich habe nicht nur dich heute eingeladen, sondern auch Jan Reitzner, der mit uns heute hier dabei ist als unser Kirchengeschichtsexperte.
Hallihallo.
Ein promovierter Kirchengeschichtler, ein gerade sich habilitierender Kirchengeschichtler, Jan Reitzner.
Auf dem Weg zum Professor, eine Gelegenheit für unsere Hörer, die noch die Möglichkeit haben, sich fürs Theologiestudium einzuschreiben und bei Jan zu studieren.
Jan, lohnt sich das noch, Theologie zu studieren?
Auf jeden Fall. Auf nach Tübingen.
Auf nach Tübingen, warum?
Ja, weil man die seltene Chance hat, dass andere Menschen dafür arbeiten und dir sozusagen das Geld schenken, damit du in Vollzeit Dinge ausdiskutieren kannst, debattieren kannst. Das, was wir hier jetzt am Tisch tun, kannst du dann nächtelang tun. Und ich habe das selber in Tübingen begonnen, mein Studium, und 2 Jahre lang wirklich mir so viele Nächte um die Ohren gehauen, um wirklich zu verstehen, was sagt die Bibel zu uns und was ist eigentlich, wie wir unsere Zeit heute einordnen sollen und wer ist dieser Jesus wirklich? Und dafür Zeit zu haben, das über Jahre hinweg zu tun und das auch noch mit einem hohen akademischen Anspruch, also intellektuell sich nicht zu verstecken, sondern zu sagen, ich gehe voll rein. Das ist, glaube ich, noch immer eine großartige Chance des Theologiestudiums.
Richtig super. Ich habe Knut ja auch damals als Theologiestudent kennengelernt in irgendwelchen Marburger Kneipen mitten in der Nacht.
Vorher warst du ordentlich beim Vortrag. Wir haben uns auch vorher schon getroffen, haben es in der Kneipe fortgesetzt. Das war jetzt nicht unsere Erstbegegnung in der Kneipe.
Und wir sind gerade, ich komme jetzt mal zum Thema.
Ja, bitte.
Wir sind gerade in einer Reihe über eine Schrift von Martin Luther, die da heißt Der unfreie Wille.
Der geknechtete Wille.
Der geknechtete Wille. Das heißt nämlich auf Latein De servo arbitrio. Und das Wort servo, man kennt das ja, ist sozusagen der Sklave, der Knecht. Knecht ist ja eigentlich schon fast eine euphemistische Übersetzung, könnte man sagen. Der versklavte Wille.
Jawohl.
Das ist Luthers These. Unser Wille ist versklavt. Und jetzt haben wir nach 2 Folgen langer Vorrede, aber hoffentlich Vorrede mit Gewinn, sind wir beim eigentlichen Thema, nämlich bei der Frage, wie ist das jetzt mit dem Willen? Wie sieht Erasmus das? Wie sieht Luther das? Und was können wir dafür heute für uns lernen? Wer von euch beiden mag den Aufschlag machen, ihr lieben Leute?
Ich kann gerne mal anfangen, weil du es gerade gesagt hast, versklavt und nicht nur unfrei. Das spielt auf eines der berühmtesten Bilder auch an, was Luther darin hat. Und ich glaube, da kann man eigentlich gut einsteigen. Das ist das Bild von dem gerittenen Tier.
Oha.
Der Mensch ist ein Tier, ein Esel, ein Pferd, auf dem entweder Gott oder der Teufel reitet. Und es ist jetzt nicht so, dass das Pferd oder der Esel sich aussucht, wer auf ihm reitet, sondern die beiden streiten miteinander, Gott und Teufel. Und dann wird der Mensch geritten. Er ist also versklavt. Es gibt jemanden anderen, der über ihn herrscht. Und deshalb ist es auch allein Gottes Gnade, wenn ich zum Glauben komme und wenn ich sozusagen in irgendeiner Form eine Bekehrung erlebe, wie auch immer. Es ist alles allein Gottes Gnade. Und es ist nicht so, dass ich durch meine Entscheidung zum Beispiel irgendwas dazu beitrage und sei es nur was ganz, ganz Kleines. Wohingegen Erasmus immer sagt, ja, das Allermeiste ist natürlich Gottes Gnade, wenn du zum Glauben kommst. Das Allermeiste. Aber dennoch gibt es sozusagen diesen kleinen Minipunkt, wo du dann irgendwie doch noch einwilligst und dich für das Gute entscheidest, dich für Gott entscheidest. Und das ist eigentlich sozusagen der große, große Dissens. Und dieser Streit zieht sich eigentlich fast durch die ganze Christentumsgeschichte und hat hier nochmal einen richtig krassen Kristallisationspunkt gefunden.
Es gibt, finde ich, so ein schönes Bild, das irgendwie zum Ausdruck bringt. Sixtinische Kapelle. Michelangelo, kennt ihr das Bild von Adam und Gott?
Ja.
Und das Bild, googelt es gerne mal, ist ja so aufgebaut, dass Gott sich Adam entgegenstreckt, so ganz lang. Und Adam hat sozusagen den kleinen Finger angewinkelt. Und was Adam eigentlich nur machen müsste, um Gott zu berühren, ist diesen kleinen Finger ausstrecken. Und das ist ja eigentlich das Bild. Ne? Also Gott,
das hast, du aus einer amerikanischen Predigt, glaube ich, wenn ich richtig...
Von John Ortberg.
Ja, weil eigentlich ist es ja das Bild von der Erschaffung des Menschen.
Ja.
Also es ist eigentlich ja das Bild, wie der Mensch überhaupt zum Leben kommt und nicht von der Bekehrung des Menschen. Deswegen... Ich würde sagen, als Michelangelo das Bild gemalt hat, wollte er was anderes zum Ausdruck bringen. Aber es ist interessant, dass jetzt ein amerikanischer Prediger dieses Bild nimmt für die Frage, was muss ich tun?
Und damit steht ein evangelikaler Prediger aus Amerika auf der Seite des katholischen Erasmus im Mittelalter.
Ja.
Und das ist ja das, was wir schon mal vor 2 Folgen gesagt haben.
Ja.
Man ist überrascht, wer eigentlich auf wessen Seite steht. Weil das würden doch viele eigentlich sagen, das ist doch das biblische Bild. Alle, wie viele Alles haben wir jetzt? Allermeiste tut Gott. Und diesen kleinen Finger noch ausstrecken, das ist eben dein Job als Mensch. Guck mal, wie gnädig Gott ist,
dich zu öffnen für die Gnade sozusagen. Nachdem Gott 99 Schritte auf dich zugegangen ist, doch noch den einen Schritt zu gehen. Genau. Also es gibt ja so, so viele Metaphern, genau, die im Hintergrund genau dieses Bild haben, dass deine Errettung eben doch wieder von dir abhängt.
Und ich glaube, der Grund ist einmal, dass wir so geprägt sind, auch in der frommen christlichen Szene in Deutschland und Amerika, jedenfalls im Westen, von diesem Menschenbild, was eigentlich humanistisch ist und von Erasmus kommt. Und weil Erasmus hatte ein moralisches Interesse, ja, die Humanisten wollten, dass der Mensch sich, dass man den zum Guten erzieht, also der wollte den Menschen auch irgendwie ansprechen und so weiter. Und viele Fromme oder Evangelikale haben ja auch das Interesse, dass der Mensch sich bekehrt, die haben ja auch ein Interesse, dass der Mensch etwas tut und deswegen suchen sie die Stelle, wo sie den Menschen ansprechen können, um zu ihm zu sagen, das ist das, was du tun musst. Also das da kommt, also das ist, glaube ich, der Grund, warum da deswegen beide deckungsgleich sind.
Und ich glaube, es gibt eben auch insofern ein großes Bedürfnis im Menschen, dass er was tun möchte.
Ja.
Das erlebe ich ja auch ganz oft in der Seelsorge. Leute sagen dann, ja, Gnade, schön und gut, aber was soll ich denn jetzt machen?
Ja.
Also ich finde das ja alles toll, was du gesagt hast, Jan, aber was sind jetzt die konkreten Schritte? Und dann kommt man ganz schnell da rein, dass über die Hintertür es eben doch wieder werkgerecht wird, obwohl man eigentlich nur konkret sein möchte und Hilfestellung geben. Also ich glaube, da ist eben was im Menschen, was darauf hintriggert, dass er sich selber erretten möchte, dass er selber was tun möchte. Und da kommen wir eben auch wieder voran. Wir haben gesagt vorhin, es geht um die Erschaffung des Menschen bei Michelangelo. Und das ist natürlich aber gerade der Punkt, wo du da sagen würde, ja, das war eine andere Zeit. Es kommt eben der Sündenfall. Die Erbsünde, das war der erste große Konflikt zwischen Erasmus und Luther. Und seitdem ist der Mensch eben darauf aus, dass er immer was tun möchte, dass er immer sich sozusagen selber erretten möchte, das aber gar nicht kann.
Das ist für mich tatsächlich auch noch eine Frage, an der ich selber arbeite, weil das für mich zwei Sachen sind, die ganz eng zusammengehören, aber nicht das gleiche sind. Das menschliche Bedürfnis zur Selbsterrettung und zur Eigenherrschaft, was schlecht ist, und das menschliche Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, was ja auch, wenn du Kinder hast und so weiter, sehr wichtig. Also ich finde, für die Frage nach der Selbst, was ist eigentlich mein Teil im christlichen Leben, der jetzt völlig unabhängig von Errettung oder Gnade Gottes, das ist nochmal eine extra Frage, die, glaube ich, auch nicht damit beantwortet wird mit gar nichts.
Nee, und das sagt Gott auch nicht.
Ja, genau. Aber das ist missverständlich oder jedenfalls, und da muss man gucken. Also ich finde, es gibt in der Bibel zum Beispiel diese Formulierung, dass Gott alles getan hat, sogar die guten Werke vorbereitet hat, in denen wir jetzt wandeln. Also da ist eine Formulierung, in der wir auch irgendwie mitmachen, aber es ist nicht mehr etwas, wo wir unser Heil in irgendeiner Form, also das ist sozusagen der, Gott geht 100 Schritte und dann gehen wir mit ihm mit, aber
genau,
nachdem alles erledigt ist.
So, und das würde ich ja sagen, ist eine der großen Stärken. Martin Luther sagte eben gerade nicht, ach, wir sind alle nur kleine Marionetten, genau, alles ist determiniert und vorherbestimmt. Genau. Ich glaube, so darf man ihn nicht lesen und nicht verstehen. Es geht sozusagen um die Frage, ich habe in den Punkten Freiheit, wo ich auch Macht habe. Ja, und ich habe ich kann gar nicht mir im Kopf vorstellen, wer Gott ist. Ich kann mir im Kopf auch nicht vorstellen, was eine Entscheidung für oder gegen Gott wirklich bedeutet. Und deshalb kann ich sie auch gar nicht fällen. Es ist schon logisch eigentlich nicht möglich, sich sozusagen vor Augen zu führen, was diese Frage bedeutet. Und wenn ich sage mal, ich soll eine Entscheidung treffen, ob ich diese oder jene Waschmaschine kaufe, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie teuer die Waschmaschine ist. Ich weiß überhaupt nicht, was sie kann und so weiter. Und ich wähle dann eine von beiden, würde ja auch keiner sagen, das ist eine freie Entscheidung, sondern das ist eine willkürliche, das ist überhaupt nichts frei an dieser Entscheidung. Und so ähnlich ist es eben bei Gott auch. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was diese Entscheidung bedeutet. Erst recht nicht im Zustand als Sünder. Ja, das geht gar nicht. Und das ist eben der entscheidende Punkt. In dieser Frage ist der Mensch radikal unfrei geknechtet und radikal alles kommt auf die Gnade an.
Genau.
Und den anderen Fragen gibt es jedoch die große, große Freiheit. Welche Zahnpastasorte gefällt mir und so weiter. Denn sozusagen in diesen Fragen der konkreten Handlung, da sieht Luther eine ganz große Freiheit des Menschen. Deshalb ist er auch ein echtes Gegenüber und keine Marionette Gott gegenüber.
Luther sagt, über diese Formulierung können wir gleich auch nochmal reden, Dinge passieren mit Notwendigkeit, aber nicht aus Zwang. Das ist man kann überlegen, ob das
Necessitas Immutabilitatis oder Coactionis.
Das macht es klarer.
Was es klarer macht oder nicht. Also es sind keine Marionetten und Luther sagt, man muss unterscheiden zwischen den Dingen, die über uns und die unter uns sind. Die Dinge, die über uns sind, ist der Wille nicht frei. Das sind die Sachen, die Gott angehen. Aber die Dinge, die unter uns sind, die Zahnpasta, da kann der Mensch wählen. Wobei auch er da sagen würde, auch da passieren die Dinge mit am Ende des Tages mit Notwendigkeit, weil Gott alles, was er will und weiß, auch geschehen wird.
Ja, aber das ist der Unterschied zwischen Vorherwissen und Vorherbestimmung. Ja. Also ich kann wissen, ja, dass etwas passiert, ohne dass ich es notwendig dafür so verantwortlich bin, dass ich es vorher bestimmt habe.
Ja, da bin ich ganz bei dir, so würde ich es auch sagen. Ich finde aber das ist aber jetzt ein extra Punkt, ich finde bei Luther verschwimmt diese Unterscheidung. Mhm. Also ich finde, bei ihm klingt es doch so, als wäre das eins. Das wäre auch mein Kritikpunkt. Ich finde, dass er da nicht, ich habe ihn da auch noch nicht ganz verstanden, weil ich bei ihm, er hat dieses drinne mit Notwendigkeit und Zwang sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Also ich merke, er macht einen Unterschied, aber wenn er dann diese Beispiele beschreibt, dann leitet er doch aus dem Vorherwissen Gottes eine Wirkung Gottes ab und eine Vorherbestimmung. Und das hat mich gewundert auch, sag ich mal so. Aber ich würde das so, also ich, wenn das so wäre, wie ich ihn zurzeit verstehe, wäre ich auf deiner Seite und nicht auf seiner in diesem Punkt.
Ich glaube, im Hintergrund steht eben eine lange, lange jahrhundertealte scholastische Diskussion, also in der Wissenschaftskultur der vorliegenden Jahrhunderten. Scholastik meint man sozusagen, ja, das ist der Drive, wie man Wissenschaft gemacht hat. So, und da ist gerade die Debatte nach Notwendigkeit, Necessitatis auf Lateinisch, ist ein Riesenthema. Und Luther verwendet hier eben geprägte Begriffe, stark geprägte Begriffe, seit Jahrhunderten diskutierte Begriffe, was sie eigentlich bedeuten. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Beispiel dafür gibt, aber sozusagen, es sind Begriffe, über die schon viel gestritten wurde. Und deshalb, glaube ich, steht hier in der Tat viel mehr im Hintergrund, als wir so beim Überfliegen lesen. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dann wird es jetzt eben knifflig. Gott weiß etwas vorher. Und er wirkt alles in allem, also er gibt die Kraft dazu, er gibt die Energie dazu, er erhält dich, dass du es tun kannst und er wusste es schon vorher, aber dennoch ist es kein Zwang.
Ja.
So, und das ist natürlich anspruchsvoll zu denken, ja? Wohingegen auf der anderen Seite es Dinge gibt, die weiß Gott nicht nur vorher, sondern er bestimmt sie vorher und er wirkt nicht nur bloß alles in allem, sondern er wirkt es allein. Er ist also nicht nur allwirksam, sondern alleinwirksam. Und ich glaube, diese Hirnwindung muss man anwerfen im Hintergrund. Dann glaube ich zumindest, kann man Luther schon so lesen, dass er das meint, aber er entfaltet das nicht so. Also das würde ich schon auch so teilen.
Luthers Bild, was er ja manchmal bringt, ist das vom Handwerker und vom Material. Dass er sagt, Gott wirkt alles wie ein Handwerker, aber wenn ein Handwerker mit schlechtem Material arbeitet, kommt dabei trotzdem manchmal nichts Gutes bei raus. Das ist dann aber die Schuld des schlechten Materials und nicht des Handwerkers. Also, und da Gott nur mit Sündern arbeitet, arbeitet er auch durch die Sünder. Also er arbeitet auch durch Judas, der Jesus verrät, und er schafft damit sogar Gutes. Und trotzdem ist Judas dafür verantwortlich, was er getan hat. Aber dennoch konnte Judas am Ende des Tages auch nicht anders handeln, als er eben gehandelt hat. Judas war jetzt auch nicht, er hatte jetzt zwei Wege vor sich und hatte den freien Willen zu entscheiden, verrate ich Jesus oder verrate ich ihn nicht?
Ja, also wie gesagt, ich bin da in der Stelle.
Das ist knifflig, ne?
Es ist knifflig und ich finde, ich war da, wie gesagt, ich bin da auf eurer Seite, aber ich bin nicht sicher, ob Luther da ist, wo wir ihn gerade verorten. Ich kann mal festhalten, ich fand Luther nicht überzeugend, wenn er bei der Unfreiheit des Willens mit Gottes Vorwissen und mit Gottes Macht argumentiert hat. Ich fand ihn überzeugend, wenn er mit der Sünde der Menschen argumentiert hat. Also ich glaube nicht an den freien Willen, weil ich die Sünde des Menschen verstanden habe. Und dadurch ist das auch aus meiner Sicht weniger spekulativ, während was aus Gottes Vorwissen folgt und wo Gott überall handelt, ist ja spekulativer, als wenn ich von der Sündhaftigkeit, also wenn ich vom defizitären Menschen ausgehe. Versteht ihr, was ich meine? Ihr guckt mich so ratlos an.
Also ich glaube sozusagen, bei einem Ding hat man immer das Problem, dass man ganz schnell in so philosophische Debatten über Zeit und Ewigkeit eintritt.
Genau.
Das ist ja diesem ganzen Vorherwissen. Ja? Also wir erleben Zeit als Reihenfolge von verschiedenen Zeitpunkten. Auf Montag folgt Dienstag, folgt Mittwoch. Bei Gott sind die, jetzt sagt uns Scotus, alle Momente gleich gegenwärtig.
Genau.
Zum Beispiel. Wie soll ich mir das eigentlich vorstellen? Aber sie sind in ihrer Reihenfolge gleich gegenwärtig. Und diese Debatten, glaube ich, führen uns ganz schnell in schwieriges Fahrwasser.
Ja, genau.
So, wo wir auch immer ein bisschen unsicher sind, ob wir jetzt eigentlich nicht doch wieder über die Hintertür Aristoteles und die antike Philosophie drin haben.
Genau.
Und wir wirklich nur auf dem Boden der Schrift und wir wollen ja eigentlich der Schrift allein sind. So. Deshalb ist das immer ein ungutes Gefühl. Wohingegen natürlich das andere die Rede von der Sünde, sich zu sagen, hey, was würde es denn heißen, eine freie Entscheidung über Gott treffen zu können, wenn ich doch nur ein Geschöpf bin? Wenn mich, also allein dadurch, dass ich geschaffen wurde mit bestimmten Denkvoraussetzungen und so weiter.
Und
gefallen dass ich dann Geschöpf. Noch gefallen ja. bin, sozusagen. Und ich weiß, auch die Vernunft kann richtig böse Dinge machen. Das merke ja. ich doch bei mir selber. Und in mir gibt es auch Gefühle, die ich eigentlich gar nicht so gerne hätte. Und. So, also das, glaube ich, ist was, was uns vom biblischen Narrativ viel mehr einleuchtet. Ja. Diese andere Debatte über Notwendigkeiten, Vorherwissen und so weiter, das ist eben ganz tief noch im mittelalterlichen Theologiediskurs und ist deshalb für uns fremder.
Am Ende ist es ja eine Frage, in welchen Händen liegt das Heil? Und ja. Luthers Punkt ist, in meinen Händen liegt das ziemlich schlecht, weil da geht's kaputt.
Ja.
Und am Ende ist es ja auch eine Frage, kann Gott eigentlich halten, was er verspricht? Wenn Knut jetzt zu mir sagen würde, lieber Malte, ich überweise dir heute Nachmittag 1 Million Euro. Dann kann ich mich ja erstmal freuen.
Ja.
So, also.
Aber es kommt dann nicht.
Aber ich stelle mir vielleicht auch die Frage, kann Knut dieses Versprechen eigentlich einlösen? Und dann überlege ich, was er vielleicht so verdient und was für ein Auto er fährt oder so. Und also überlege mir so meine Gedanken. Und die Frage ist ja sozusagen bei Gott auch, kann Gott sein Versprechen einlösen? Wenn er mir zusagt, du kommst ins Himmelreich, du bist mein, mit dir wird es am Ende gut ausgehen, kann Gott das Versprechen einlösen?
Wenn es doch eigentlich daran hängt, ob ich bis zum Ende treu bin.
Genau, ja. dann kann Gott sein Versprechen gar nicht halten, ja. weil es ihm strukturell gar nicht möglich ist, weil die Sache gar nicht in seinen Händen liegt.
Er ist dann zwar gut raus.
Ja.
Ja, also er ist dann entschuldigt. Ja. Das ist
so ein bisschen, auch ein Motiv.
Das ist ein Motiv, dass sozusagen, wenn alles am Menschen hängt, dann ist Gott nie schuld.
Ja.
Genau, aber eigentlich kann er es dann nicht versprechen.
Nee, und dann ist es Mist, weil dann kann ich mich auf Gott nicht verlassen, auf seine Zusagen, dass er sagt, ich vergebe dir deine Sünden.
Und das würde ich eben sagen, ist doch die Stärke, also ich würde sagen, des biblischen Ansatzes bei Luthers oder sozusagen, wie er versucht ja vor allem den Römerbrief klarzumachen, dass er einerseits Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen denken kann. Das würde ich eben schon sagen, weil es Freiheit in den Dingen unter uns gibt und weil der freie Wille ja schon was kann, nämlich sündigen und sich gegen Gott entscheiden. So, das macht ihn verantwortlich.
In 1000 verschiedenen Varianten.
In 1000 verschiedenen Varianten, ich kenne das. Ja. So, deshalb ist der Mensch völlig verantwortlich und trotzdem bleibt Gottes Verheißung bestehen und ist zuverlässig und kann man sich darauf verlassen, dass das, was dieser Gott sagt, eintritt. Und das finde ich das sehr charmant. Und wenn ich das jetzt mit Erasmus vergleiche, kriege ich bei Erasmus, würde ich sagen, eben wieder beides nicht. Ich habe nicht die Zuverlässigkeit der Verheißung, sondern immer Skepsis, Ungewissheit irgendwo mit drin, ja, auf der einen Seite. Und ich habe aber gleichzeitig nicht sehr viel gewonnen für die Frage nach Freiheit und Verantwortung. Denn dort ist es ja erst wieder so, dass ich die delegieren muss an andere Autoritäten. Wir hatten es in der letzten Folge auch schon, kirchliche Autoritäten und so weiter. Und deshalb finde ich, bringt Martin Luther das, was insbesondere bei Römer 8 steht, sehr, sehr gut zum Ausdruck.
Das steht in Römer 8.
In Römer 8 sozusagen wird ja dieses ganze Panorama entfaltet. Der Mensch wird ohne Werke des Gesetzes gerecht, allein durch Glauben, allein durch Gnade und so weiter. Und dann in Römer 9 kommt diese berühmte Erwählungslehre, die sich dort Bahn bricht. Da gibt es diese beiden Gefäße, die Gefäße zur Verdammnis und die Gefäße zur Herrlichkeit. Also Gott tritt als Töpfer auf, als Schöpfer. Und jetzt ist ja das Interessante, dass bei der einen Stelle steht, die zum Verderben bestimmt waren und bei der anderen Stelle steht, die Gott vorbereitet hat zur Herrlichkeit. Und Luther bringt eben diese beiden Punkte sehr gut zusammen. Das eine ist ein Passiv, das andere ist ein Aktiv. Deshalb spricht man später ja auch dann von einfacher Erwählung oder einfacher Prädestination. Mit Blick auf Luther ist kein Begriff, den er verwendet hat, ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, aber bringt sozusagen eigentlich diesen Punkt nochmal drauf. Gott findet die Leute alle vor als Sünder, gefangen in der Sünde. Und er erwählt manche zum Heil. Aber Gott ist eben nicht derjenige, der die jetzt zu den Sündern macht, der sie böse macht, obwohl sie vorher gut waren und so weiter und so fort. Und das finde ich ist eben das Geniale daran.
Ich hätte noch eine dritte Sache, die ich an Luther gut finde. Das eine ist ja, dass er nicht philosophisch argumentiert oder spekulativ, sondern biblisch. Also auch ja, Bibelstellen, also die mir jetzt direkt einfallen, wäre so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja? Mhm. Nicht das Wollen, was bei uns immer so. Oder Johannesprolog, denen, die ihn annahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, nicht nach dem Willen eines Menschen und so weiter. Also es gibt aber tatsächlich noch ein Aspekt, der gar nicht in der Schrift direkt, also in der Lutherschrift vorkommt, aber der bei diesem ganzen Thema, den ich doch interessant finde, und zwar ist es die Empirie unseres Lebensalltages. Du hast vorhin diesen Satz gesagt, ich bin da frei, wo ich Macht habe. Erinnerst du dich das? Ja, habe ich mir gleich aufgeschrieben. Weil wir finden, glaube ich, noch mal in anderen Bereichen, dass auch diese Unterscheidung zwischen was ist über uns, was ist unter uns, ja aufweicht. Also ich habe, was ist unter mir, was ich trinke, ist unter mir. Das kann ich entscheiden. Und ob ich das erste Mal eine Zigarette rauche oder nicht, kann ich entscheiden. Oder wie viele Drinks ich nehme. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich das nicht mehr entscheiden kann. Und ich habe, einer hat gesagt, also das beste Kennzeichen eines Alkoholikers ist eigentlich, dass er sagt, ich kann jederzeit aufhören. Dass er sich eine Freiheit einbildet, die er gar nicht mehr hat. Also dass ein Kennzeichen eines unfreien Menschen auch die Einbildung von Freiheit ist. Ein anderes Beispiel, wo auch...
Man denke an den Pharao in der Geschichte vom Exodus.
Ja. Warum an den Pharao?
Dessen Wille verstockt war.
Genau, der sich sicherlich auch für den mächtigsten und freisten Menschen, für Gott selbst auf dieser Erde gehalten hat. Und trotzdem, ja, nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift... Und
keine Wahl hatte. Ein anderes Beispiel ist das mit Liebe. Also wenn die Frage ist, kann ich mich dafür entscheiden, Gott zu lieben oder nicht? Ich kann mal ausprobieren, wie schwer es mir schon fällt, meine Mitmenschen zu lieben. Oder wenn man mir befehlen würde, eine bestimmte Frau zu lieben. Ja, ist das etwas, was sozusagen ich frei entschieden habe? Oder ist das etwas, was über mich gekommen ist? Oder wenn ich meiner Frau den... Kann ja jeder jetzt überlegen, dass man gemacht hat, den einen Heiratsantrag gemacht hat. Und natürlich hat meine Frau sich da, hat eine Entscheidung getroffen, eine freie Entscheidung. Aber wenn ich meiner Frau den Antrag mache und sie sagt, okay, lass mich darüber nachdenken. Ich gehe mal hin, mach mal eine Pro-Kontra-Liste. Ja? Und so völlig, das hätte mich doch irritiert, sag ich mal so. Es hätte mich irritiert, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass es etwas, wo meine Frau die komplette Wahlfreiheit gehabt hätte, zu sagen, völlig nüchtern, das spricht dafür, das spricht dagegen. Versteht ihr, was ich meine?
Nee, was das mit dem Thema zu tun hat, dein Heiratsantrag. Ich bin noch nicht ganz da. Bind dir den Sack mal zu, Knut.
Also, pass auf. Das Evangelium oder das Gesetz befiehlt mir, ich soll Gott lieben. Mit ganzem Herzen, mit meinem Willen, mit aller Kraft. Erasmus sagt, das ist möglich.
Mit Gottes Hilfe?
Mit Gottes Hilfe, ja, aber es ist möglich. Und ich sage, es ist nicht möglich, und das merke ich schon in anderen Bereichen, dass ich meine Liebe, mein äußeres Verhalten vielleicht, mein äußeres Verhalten, das kann ich einigermaßen steuern. Aber was mit meinem Herzen und mit all meiner Kraft ist und so weiter, erlebe ich doch dauernd, dass ich das nicht steuern kann.
Der Sünder hat sein Herz nicht in der Hand.
Der Sünder hat sein Herz nicht in der Hand. Und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch bei meiner Frau, hätte es mich gewundert, wenn ihre Liebe zu mir etwas ist, was komplett unter ihr gewesen wäre. Wenn sie gesagt hätte, ich kann so oder so, sondern es hat mich doch gefreut, dass sie da auch sozusagen schon von der Liebe beherrscht wurde, als sie ja gesagt hat.
Und jetzt sind wir vielleicht bei dem Punkt, einmal dieses Wort selber vielleicht anzugucken, was Wille eigentlich bedeutet. Ja. Nämlich dieses, Luther redet hier Deservo arbitrio. Und Arbitrium ist nur eins von verschiedenen lateinischen Wörtern, was im Deutschen mit Willen übersetzt wird. Und zum Glück haben wir einen echten Historiker hier bei uns, der uns das mal aufdröseln kann. Jan.
Genau, es gibt Arbitrium und Voluntas, das wäre das andere große Wort. Und Arbitrium meint vor allen Dingen das Willensvermögen, also die Fähigkeit, sich dazu zu entscheiden. Und dieses Willensvermögen spricht Luther eben genau den Menschen ab, mit Blick auf die Entscheidung für oder gegen Gott. In allen anderen Dingen hat er geschöpfliche Freiheit, um darauf auch nochmal zu reagieren. Also kein Mensch kann sozusagen völlig schöpferisch frei irgendwas, ich kann mir zwar dazu entscheiden, fliegen zu wollen, aber kann ich halt nicht. So, also es ist immer eine begrenzte, geschöpfliche, endliche Freiheit auch da. Aber sozusagen im Blick auf die Entscheidung für oder gegen Gott gibt es das gar nicht. Das heißt aber, möchte ich auch nochmal betonen an dieser Stelle, wenn es eben wirklich um diese Frage des Willensvermögens geht, nicht, dass wir am Ende nicht vielleicht auch mal eine Entscheidung vor Zeugen festmachen sollten. Also ich habe nichts dagegen und bin sogar sehr dafür, dass wir, wenn Leute sagen, Mensch, ich, keine Ahnung, habe früher mit dem Glauben gar nichts anfangen können, jetzt fange ich damit an, dass sie dann irgendwie auch öffentlich sozusagen eine Entscheidung machen oder das irgendwo als Zeugnis wiedergeben. Das finde ich sogar wichtig.
Ja,
das wäre vielleicht nochmal ein Missverständnis, was wir kurz ausräumen sollen. Der Punkt ist bloß, dass eben diese Entscheidung nicht das ist, was sie rettet, sondern dass ich sagen würde, Mensch, wir feiern jetzt, dass du als Folge dessen, dass Gott sich dir geoffenbart hat, als Folge dessen, dass du sozusagen zum Glauben gekommen bist, auch öffentlich eine Entscheidung hier vor den Leuten irgendwie nochmal feiern kannst und sagen kannst, ich habe mich bekehrt. Das finde ich gut und richtig. Aber es ist eben eine Folge des Gnadenwirkens Gottes und das muss irgendwie deutlich werden.
Das bringe ich jetzt mal mit einem Luther-Zitat in Verbindung, der das in die Richtung schreibt. Er schreibt in Deservo Arbitrio, wenn Gott in uns wirkt, will und handelt der Wille, der durch den Heiligen Geist verändert und uns sanft eingehaucht worden ist. Also auch mein Wille ist dann beteiligt, aber er ist sozusagen nicht der Initiator und auch nicht der so nüchtern über den Ding steht und sich dann entscheidet, sondern unser Wille ist nicht Subjekt, sondern Objekt der Bekehrung.
Genau.
Mein Wille wird bekehrt. Und als solcher ist er auch aktiv. Aber Gott schenkt das, dass er aktiv ist. Und als solcher tut er auch etwas. Und später auch in der Schrift sagt Luther, ja, der Christ selbst, der den Heiligen Geist hat wiederum, der hat auch eine gewisse Freiheit. Der arbeitet auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Da kommt das Wort Kooperator vor. Also das ist nicht nur passiv, dass ich den ganzen Tag wie so eine Marionette dastehe und Gott was macht, quasi nur die Fäden zieht. Das ist nicht Luthers Bild.
Das Marionettenbild ist ein total, also das kommt ja dauernd in dieser Diskussion. Aber also es kommt eigentlich immer von der anderen Seite, die den freien Willen vertritt, als Vorwurf, als wäre man dann nur eine Marionette. Aber das ist nicht das ist nicht das Bild, was Luther vertritt oder was wir vertreten.
Wie findet ihr echt das Bild vom Zugtier? Da sitzt der Teufel drauf und das ist ja schon eine so dieser Schienen, die Luther immer wieder bringt, auch den Teufel. Also der Mensch ist quasi umkämpft von Teufel und Gott. Eins der stärksten Jesus-Gleichnisse, die Luther immer wieder ins Spiel bringt, ist das Bild vom gewappneten Starken. Also da gibt es den Starken, der ein Haus besetzt hält und dann kommt ein noch stärkerer und der kommt rein und wirft den Räuber vor die Tür. Und das ist im Grunde das Bild dafür, wenn ein Mensch in Anführungsstrichen zum Glauben kommt. Jesus setzt zum Tritt an und kickt den Teufel vom Zugtier runter und setzt sich selbst drauf.
Ich glaube, wie alle Bilder hat das sehr, sehr viel starke Seiten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Punkt. So, ist ja auch Wochenspruch immer wieder, irgendwann in der Trinitatiszeit. Und,
in Vokavit, oder?
In Vokavit sogar. Ui, okay, peinlich. auf jeden Fall würde ich sagen, das ist das Starke an dem Bild. Das ist auch was Dynamisches. Da ist richtig viel Bewegung drin. Wie alle Bilder hat, aber auch das Bild vom Reittier zum Beispiel, würde ich sagen, definitiv seine Grenzen. Luther will damit einen bestimmten Punkt deutlich machen. Und wenn man es jetzt überzieht, ist es auch schwierig. Weil der entscheidende Punkt ist ja schon, dass ich sozusagen, der freie Wille hat Freude am Sündigen. Er sündigt gerne.
Genau.
So, und er muss nicht vom Teufel dazu gezwungen werden. Der Teufel sitzt auf dem Pferd, das Pferd geht schon durch vor Freude mit ihm. Also das muss man nochmal, glaube ich, stark machen.
Das hast du aber nicht bei Luther gelesen.
Ja, genau. Insofern würde ich sagen, natürlich, wie alle Bilder hat das, kann man die natürlich auch völlig falsch verstehen. So, und es ist Luther auch manches nachher vorgeworfen worden, wo ich sagen würde, da kommen wir in der letzten Sitzung nochmal zur Rezeption von dieser Obitur, was ihn nicht trifft. Mhm. Aber ich würde sagen, es hat eben auch starke Seiten.
Also ich glaube, es gibt oft so das Bild, dass sozusagen der Mensch wie so eine Burg ist. Ich glaube, das ist bei Siegfried Kettling. Der Mensch ist wie so eine Burg und alles ist vom Teufel besetzt. Aber der Thronsaal wird noch verteidigt. Aha. Der Thronsaal wird noch verteidigt. Es gibt noch einen Raum, den der Teufel nicht eingenommen hat. Da sitzt der Wille des Menschen und der kann sich entscheiden zu sagen, Jesus, hilf mir oder so. Ja, aber daran hängt es, ob der Typ, der schon merkt, der Teufel hat hier viel Macht, aber der entscheidende Raum ist noch nicht besiegt sozusagen. Und also Kettling argumentiert dagegen und Luther auch. Luther sagt, nein, es gibt nicht mehr diesen neutralen Raum. Es ist nur das oder das. Ich finde tatsächlich, also das ist das Gute an dem Bild. Was das Schlechte an dem Bild ist, dass Jesus hier so oft tatsächlich auf die Ebene des Teufels, als wäre, man müsste, also wenn das ein Predigtext wäre und ich darüber predigen müsste, ja, dann wäre dieses mit dem, dass das Pferd oder der Esel sozusagen Freude hat, wenn der Teufel ihn reitet. Eigentlich reitet der, also der Teufel kann auch absteigen, weil er dem Pferd schon so viel Scheiße eingeflüstert hat, dass das Pferd schon von alleine Richtung Abgrund rennt. Ja, das Pferd, also ich brauche den Teufel gar nicht. Ja, ich bin schon so verdorben, ich renne. Und Jesus ist der sich jetzt auf dieses Pferd setzt und ihm nett zuflüstert und der es lenkt und der es weg vom Abgrund in den Stall bringt. Ja, also der ein ganz anderes Ziel hat, nicht dieses Pferd kaputt zu machen und der nett ist und so, aber eigentlich würde ich sagen, hier wird auch schon zu viel, also da könnte ich auch zu viel Verantwortung abgeben und sagen, ja, ich bin gar nicht das Problem. Also in gewisser Weise ist dieses Tier ja auch neutral in dem Bild.
Ja, ja, genau.
Das ist schon eine Schwäche, also sondern eigentlich der Teufel könnte absteigen und das Tier würde alleine, ja, von der Klippe springen.
Ja, genau. Ich glaube, die Herausforderung ist ja auch zu sagen, immer was die Reformatoren auch stets betonen, wir waren tot,
ja,
in unseren Sinn,
genau,
eben nicht nur geschwächt. So. Und hier wirkt es so, als ob ein an sich völlig vitales Pferd vom Teufel jetzt geritten wird. So, aber der Punkt ist ja gerade, dass die Sünde uns wirklich völlig entstellt hat und zwar eben auch unser Denken, unsere Vernunft, unsere Entscheidungsfähigkeit, uns all das geraubt hat und genommen hat und wir tot in den Sünden sind und eben nicht nur leicht geschwächt. Und dann aber allein durch die Gnade Gottes unser Wille wiederhergestellt wird, wenn man so will, wieder richtig bekehrt wird, nämlich so, dass er zu Gottes Ehre lebt und diese Grundausrichtung unseres Wollens zu seiner Herrlichkeit und nicht mehr für uns selber zu leben, die hat dann letzten Endes Gott geschenkt allein und daraus folgt dann alles mögliche, Entscheidungen und so weiter. Aber das ist allein Gottes Werk. Das ist die zentrale These, glaube ich.
Totenauferweckung ist das Superbild dafür, wie jemand zum Glauben kommt. Und der Tod hat sich nicht entschieden, aber Gott schafft was Neues in ihm und erweckt ihn wieder dazu, wozu er auch mal gemacht war.
Nun gibt es aber eine spannende Frage.
Ja.
Also wenn das Heil darin besteht, dass Jesus zum Esel kommt und den Teufel runterkickt und sich selbst sanft draufsetzt und flüstert, ist ja die spannende Frage, warum macht er das eigentlich nicht mit allen? Ja. Warum macht er das bei dem Menschen und bei dem anderen macht er das nicht? Und diese Frage können wir vielleicht in 2 Wochen nochmal.
Da muss ich aber nochmal studieren. Noch weiß ich es nicht.
Weil die Frage, die steht ja im Raum. Also ja, die Frage stellt sich unmittelbar eigentlich, warum der andere nicht? Warum sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst? Das ist das Zitat, das Luther bringt und diskutiert. Die Jakob- und Esau-Geschichte. Und da wird es uns sofort unheimlich bei. Und trotzdem, finde ich, können wir der nicht ganz ausweichen. Also schaltet in 2 Wochen wieder ein.
Bis dahin. Diese Frage löst.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.